redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vrindt Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Und Neuigkeiten aus dem All.
Ja, Neuigkeit ist, wir haben ja schon so ewig lang nicht mehr aufgenommen, dass es schwer war, was zu finden, was von den vielen Neuigkeiten zu erzählen.
Wieso? Vor allem, ich habe auch einfach alle Neuigkeiten.
Ja, das im, weißt du, wie groß das Universum ist, da passiert ständig was. Ja, vor allem kann ich keine Werbung mehr machen, ja. Also alles, was ich bewerben hätte können in dieser Rubrik, ja, ist ja schon längst passiert mittlerweile. Also ich kann nicht mal Werbung für Veranstaltungen machen. Nur wieder hier, all die Leute wieder nett zurückgrüßen, die mich immer.
Neues Buch geschrieben oder sowas, das wir verkaufen könnten an dieser Stelle.
Ja, warte mal. Also erstmal sind wir höflich und grüßen all die netten Leute zurück, die mich immer grüßen nach den Shows und sagen, sie sind so riesengroße Podcast-Fans und freuen sich schon auf die neuen Folgen.
Ja, ihr seht super aus auch.
Ja, wunderbar, ihr riecht auch gut. Also es ist alles perfekt. Aber wie gesagt, momentan, jetzt ist hier gerade Saisonende, also es gibt jetzt keine. Oh ja doch, wir treten am Donauinselfest auf übermorgen, Samstag. Und mir fällt was ein, ich kann Werbung machen, hurra.
Ich wollte die Sendung aber erst irgendwann am Wochenende veröffentlichen.
Das ist egal, nein, das geht auch. Also ich habe am 4. Juli, bin ich ja noch in Wels in Oberösterreich und erzähle dort, was man beim Biertrinken über Astronomie lernen kann.
Ja, so ziemlich Juli alles, was man braucht, um beim Biertrinken was über Astronomie zu lernen, ist Bier und ein Buch über Astronomie.
Ja, na, ich erzähle, was du direkt aus dem Bier lernen kannst, im Bier drin ist. Also wer das wissen möchte, kommt am 4. Juli in den Arkadenhof, heißt das, glaube ich, nach Wels. Aha. Und da, das ist das Letzte, was ich mache vom Sommer, bevor ich Urlaub mache. Und über Bücher können wir uns dann im Herbst unterhalten, wenn die Herbstbücher erscheinen.
Denn dann gibt's vielleicht was zu reden. Ach so, dann machst du ja eine große Reihe, ne? So.
Ich habe eine große Reihe.
Machst du nicht? Wenn die Herbstbücher. Ach so, nee, ich dachte, du machst so eine Neuerscheinungsvorstellung, meine ich, zu haben.
Nee, das macht eine Buchbloggerin, die einzige Sachbuchbloggerin auf Deutsch, die macht das immer. Ich mache das nicht. Ich habe damit gemeint, so, da können wir dann wie über das reden, was ich, also es wird dann im Herbst wird's ein neues Buch geben, über das wir dann reden können im Herbst. Aber jetzt reden wir über das neue Universum und ich habe gedacht,
die einzige Sachbuchbloggerin, wer ist das?
Petra, warte mal, wie heißt denn, ich muss jetzt kurz tippen nebenbei, Sachbuch, die hat eine Buchhändlerin, ja. Und ich habe irgendwann mal in meinem Blog, ich habe einen Blogleitfaden geschrieben, ja. Und was man irgendwie so halt, irgendwie, weil ständig Leute fragen, wie man hier richtig bloggt und so weiter. Mhm. Und dann habe ich mal irgendwie so einen Leitfaden geschrieben in meinem Blog und das zusammengefasst, alles, was ich aufgeschrieben habe, mit dem in einem Satz schreibt das Blog, das ihr gerne lesen würdet. Jo. Das war quasi so die Einsatzversion. Und diese Petra, deren Nachname mir jetzt immer noch nicht einfällt.
Ist das hier elementares Lesen?
Genau, das ist elementares Lesen. Okay. Und die hat dann das quasi zum Anstoß genommen, halt einfach gesagt, sie will halt gerne mal einen Blog über sie wollte immer schon gerne einen Blog über Sachbücher lesen. Ja. Und gab es aber keins, dann hat sie eins geschrieben. Cool. Und seitdem gibt's das und das ist wirklich wunderbar. Das ist das einzig wirklich mir bekannte Blog, das sich ausschließlich, mein Buchblogger gibt's wie Sand am Meer, aber das ist das einzige, das sich irgendwie ausschließlich mit Sachbüchern beschäftigt und sehr zu empfehlen. Elementares Lesen heißt das, ganz genau.
Cool.
Und da gibt's immer die
Feedreader werfen, ja.
Ja, das sollte jeder machen. Und da sind halt werden die Neuerscheinungen immer vorgestellt, aber mein Buch, dass das erscheinen wird, nicht, weil das so kurzfristig war, dass es nicht in den Katalogen drin ist. Also das ist dann nochmal extra. Das habe ich jetzt im Juli noch schnell gemacht. Also das ist quasi nicht in den offiziellen Katalogen drin.
Schnellbuch, okay.
Ja, ist ein kurzes Buch, aber es ist ein gutes Buch.
Okay, ein kurzes, gutes Buch.
Genau.
Nun denn.
Darüber reden wir im Herbst. Jetzt reden wir über das, was in den letzten Wochen passiert ist. Genau, und zwar reden wir über Neutrinos.
Neutrinos, das waren diese Dinger, von denen alle wissen, dass es sie gibt, aber niemand jemals eins gefangen hat, so ähnlich, ne?
Nein, wir haben schon welche gefangen, sonst wüssten wir nicht, dass es sie gibt. Okay. Aber wir sind jetzt dabei, also es gab gleich zwei große Neutrino-Geschichten in den letzten Wochen. Mhm. Das erste war, die Neutrino-Waage Katrin hat den Betrieb aufgenommen.
Ja, das musste ich meiner Freundin Katrin auch sofort schicken,
Ja, müsste man fast eine eigene Sendung drüber machen, Teilchenphysiker und ihre Geräte. Die heißen alle irgendwie, alle heißen nach Frauen, ja.
Hera,
Desi, Amanda, kann man doch ewig so weitermachen. Also irgendwas hat's da, dass diese Dinge alle nach Frauen heißen.
Ja.
Aber.
Weil es die Maschine ist.
Ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Okay. Aber wie gesagt, Katrin. Also Katrin ist ein Neutrino-Experiment am Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT oder KIT oder wie immer auch sie genannt werden wollen. KIT, ja.
Und eigentlich heißen sie Karlsruher Institut für Technologie, sind aber immer ganz froh, wenn jemand sagt Karlsruher Institut für Technologie, weil das irgendwie so international klingt.
Ja, wie auch immer. In Karlsruhe auf jeden Fall. Mhm. Dort hat man Katrin eingestaltet. Also das ist halt ein riesen Ding, das hier schon länger gebaut ist. Haben vielleicht einige diese Bilder gesehen, wie dieses Riesenteil, also der größte Teil von Katrin ist eine 23 Meter lange, 200 Tonnen schwere Vakuumkammer, also halt irgendwie drum wie ein Haus, das halt dann schwierig zu transportieren war, weil halt du kannst halt ein Haus schlecht irgendwie so durch Straßen transportieren. Mhm. Das mussten sie, das ist in ein paar hundert Kilometer von Karlsruhe entfernt gebaut worden, in Deggendorf. Und also 400 Kilometer, also von Deggendorf nach Karlsruhe, also Deggendorf ist in Bayern. Nach Karlsruhe ist es nicht so weit, aber die haben halt das Ding von Deggendorf auf die Donau getan, von der Donau mit dem Schiff ins Schwarze Meer, vom Schwarzen Meer auf den Frachter durchs Mittelmeer, außen durch Gibraltar durch, außen um Spanien rum, um Frankreich rum bis Rotterdam, von Rotterdam auf dem Rhein und dann irgendwie nochmal irgendwie bis auf dem Rhein, bis irgendwie kurz vor Karlsruhe und dann 7 Kilometer vor Karlsruhe auf dem Auto und dann 10 Stunden nochmal im Schneckentempo bis
nach Karlsruhe. So was Bescheuertes, warum haben die das nicht einfach in Deggendorf stehen lassen und dann ein paar Wissenschaftler hin verfrachtet? Das wäre doch irgendwie effizienter gewesen.
Ja, frage mich nicht, wie das ist. Vermutlich, weiß nicht, ich war schon mal in Deggendorf, da ist schön, aber vielleicht wollten die Karlsruher nicht hin dort. Ja. Da gibt es keinen
Deggendorfer Institut. So was hätten wir dann so einen von diesen Zeppelinen brauchen können, die nie geflogen sind und wo damals diese Betrugsfirma Werbung für gemacht hat. Ja. Wie hieß die noch? Cargolifter, genau.
Hätten die vielleicht hingekommen, ja? Aber wie auch immer, jedenfalls das Teil
ist jetzt. Die haben es ja nicht mal hinbekommen, ein vernünftiges Demo-Modell zu bauen. Das war ja alles irgendwie. Na egal.
Es ist auf jeden Fall jetzt da, ja? Also die Katrin ist da und Katrin ist eingeschaltet worden vor letzte Woche, glaube ich. Mhm. Und was Katrin tun soll, ist, wie der Name Neutrino-Waage Katrin schon sagt, nämlich Neutrinos wiegen.
Ja.
Was wichtig ist, weil man nicht weiß, welches Gewicht, also welche Masse, sonst schimpfen mich gleich wieder 100 Millionen Physiker, welche Masse Neutrinos haben. Ja, und das ist wichtig herauszufinden, welche Masse Neutrinos haben, weil das eines der großen Rätsel ist mit der Neutrinomasse. Wir haben sicher schon oft über Neutrinos gesprochen hier. Ich kann es nochmal kurz zusammenfassen, worum es geht. Für die, die es nicht wissen, Neutrinos sind Elementarteilchen. Jo. Ja, also Dinger, die halt nicht aus anderen Dingen zusammengesetzt sind, hat man entdeckt in den 50er Jahren, vorhergesagt wurden sie in den 30er Jahren von Wolfgang Pauli, weil der festgestellt hat, dass wenn radioaktives Zeug zerfällt, dann ist das, was man danach beobachtet, die Zerfallsprodukte haben weniger Energie als die das davor und da Energie erhalten bleiben soll, war das blöd, ja? Wenn dann Energie weg ist.
Hingehen und darum hat man ihr einen Namen gegeben.
Der hat einfach gesagt, okay, dann ist da vielleicht einfach noch ein Teilchen, das wir mit den Detektoren, die wir jetzt haben, nicht entdecken können. Und dieses Teilchen hat dann eine gewisse Energie und wenn das wegfliegt und die Detektoren es nicht detektieren, dann sehen wir es nicht. Und hat gesagt, okay, das ist halt muss ein ungeladenes Teilchen sein. Also weil
neutral.
Genau, diese geladenen Teilchen hätten wir mit den Detektoren gesehen, das muss neutral sein. Und hat das dann eben ein kleines Neutron genannt oder eben Neutrino. Und das hat er eben theoretisch vorhergesagt in den 30er Jahren, 31 glaube ich, und 56 ist es dann konkret nachgewiesen worden, gab es auch Nobelpreise dafür und seitdem erforscht man die Dinger und bis jetzt ist man immer davon ausgegangen, also nicht bis jetzt, aber man ist am Anfang davon ausgegangen, dass diese Neutrinos eigentlich keine Masse haben, also keine Ruhemasse, also dass die halt keine Ruhemasse haben, hat dann aber festgestellt, dass das nicht so sein kann, weil es Neutrino-Oszillationen gibt. Mhm. Das ist auch so ein Ding, das man jetzt im Detail zu erklären so viel ist, aber es gibt drei Arten von Neutrinos. Ja? Ja. Drei Geschmäcker, also Flavors, wie die Physiker sagen. Drei Geschmäcker von Neutrinos. Es gibt ein Elektron-Neutrino, ein Myon-Neutrino und ein Tauon-Neutrino. Und wenn du so ein Neutrino durch die Gegend fliegt, dann dann wandelt es sich quasi halt so ineinander um. Also das Elektron fliegt quasi von der Sonne, also im Inneren der Sonne, bei den ganzen Kernreaktionen werden jede Menge Neutrinos erzeugt. Und dann fliegt da so ein Elektron-Neutrino los und dann nach einer gewissen Zeit wird es ein Myon-Neutrino, dann wird es ein Tau-Neutrino, dann wird es wieder ein Elektron-Neutrino. Also das ändert ständig seinen Geschmack. Ja, das gibt es Theorie, die erklärt, warum das so ist, die jetzt zu kompliziert ist, um sie hier darzulegen. Aber diese Neutrino-Oszillationen funktionieren nur, wenn das Neutrino eine Masse hat, ja. deswegen, weil es in der Trinoaustauschung gibt.
Also das leitet sich aus der, das leitet sich dann aus der Theorie ab.
Genau. Es kann
okay, okay, verstehe.
Es kann nur deswegen, kann nur dann Oszillationen geben, wenn Neutrinos eine Masse haben.
Aber kann ich die Oszillation denn messen? Oder kann ich die auch nur rechnen?
Nee, die kannst du messen. Also das war, so hat man sie quasi entdeckt. Also das war auch so in den, waren das so 80er, 90er Jahre.
Okay, also es ist nicht nur eine Theorie, sondern es gibt tatsächlich.
Nein, das war tatsächlich, okay. Also man hat gewusst, also früher, wenn man es entdeckt, man hat gewusst, die Sonne, wenn in der Sonne das und das passiert, dann müssen dort so und so viele Neutrinos rauskommen. Und dann hat man Detektoren aufgestellt, die hat Neutrinos messen können. Also Neutrinos sind sehr, sehr schwer zu messen, weil Neutrinos, die interagieren nicht elektromagnetisch. Ja, also das ist quasi unsere normale Art der Interaktion. Wenn ich dir eine reinhau, dann ist das Elektromagnetismus, genau. Also du spürst dann nicht meine Faust, sondern dein Gesicht, die Elektronen außen an deinem Gesicht spüren die Elektronen außen an meiner Faust. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt beide nur aus Neutrinos wären, was nicht geht, weil wir dann nicht zusammenhalten würden, aber dann würde ich quasi glatt durch dich durchgehen, weil wir nicht interagieren. Das heißt, Neutrinos spüren natürlich Gravitation, aber für Elementarteilchen ignoriert man die Gravitation. Das heißt, dann bleiben nur noch zwei Kräfte übrig, nämlich die starke Kernkraft und die schwache Kernkraft. Mhm. Und die starke Kernkraft spüren Neutrinos auch nicht, sondern nur die schwache Kernkraft. Das ist die einzige Kraft, die Neutrinos spüren und die einzige Kraft, mit der sie mit dem Rest der Welt in Verbindung treten können. Also das heißt, wenn so ein Neutrino durch die Gegend fliegt, durch die Erde durchfliegt, also die Erde existiert quasi für ein Neutrino gar nicht, die ist durchsichtig. Mhm. Ja, also die geht glatt durch. Nur ganz, ganz selten kommt es halt vor, dass so ein Neutrino über die schwache Kernkraft doch nochmal interagiert und dann diese Interaktionen kann man dann mit geeigneten Geräten messen. Also wir sind im Allgemeinen sind sich Neutrino-Detektoren sind irgendwelche riesengroßen Tanks mit irgendwelchen speziellen Flüssigkeiten oder Wasser, wo man dann halt irgendwie möglichst viel quasi Atome den Neutrinos in den Weg stellt, dass halt dann die Chance, dass doch mal eins irgendwo was macht, was gemessen werden kann, halt vergrößert wird und dann kann man halt irgendwie so von einer Billion Neutrinos kann man halt irgendwie eins da mal messen. Ja, aber es gibt ja genug von den Dingern und so hat man halt angefangen, Neutrinos von der Sonne nachzuweisen und hat dann bei den Messungen festgestellt, wir kriegen immer nur ein Drittel von dem, was eigentlich ankommen sollte. Und hat dann eben gesagt, okay, zuerst haben die Physiker den Astronomen die Schuld gegeben, die haben gemeint, eure Vorhersagen sind falsch. Ja. Und dann haben die Astronomen gesagt, nee, unsere Vorhersagen sind richtig, ihr messt falsch.
Du bist doof.
Ja, also ich weiß nicht, ob der Dialog in der Form stattgefunden hat, aber.
Schön wäre es halt mal irgendwie auf so einem Symposium irgendwie so ja, und jetzt hier, so, nee, ihr habt falsch gemessen. Du hast falsch gerechnet. Deine Mutter hat falsch gerechnet.
Ja. Deine Mutter ist so dick, die fängt sogar die Neutrinos auf.
Genau, Wissenschaft zum Anfang.
Da gehen nicht mal Neutrinos durch. So.
Da gab es ja mal also, schon von Al Bundy. Heute war bei mir im Laden eine Frau, die war so fett, dass mehrere kleine Frauen um sie kreisten. Den finde ich auch sehr schön. So, ja. Gut, so zurück zu den Neutrinos.
Ja, also wie gesagt, es hat sich herausgestellt, die Astronomen hatten recht gehabt. Also die Astronomie, die hat richtig vorhergesagt, wie viele Neutrinos kommen sollten. Nur die Physiker haben halt nur der Detektor konnte halt nur eine Art von Neutrinos messen. Und wenn du jetzt aber nur eine Art messen kannst und diese eine Art sich aber ständig in alle Arten umwandelt, dann hast du halt irgendwie zwei Drittel zu wenig, wenn es drei Arten gibt. Und dann hat man dann eben festgestellt, hat man dann eben so diese Neutrino-Assession entdeckt. Mittlerweile kann man das auch gezielt untersuchen. Das heißt, du hast da quasi so Teilchenbeschleuniger können quasi so Neutrino-Strahlen erzeugen. Die schießen sie dann irgendwie von CERN Richtung Italien durch. Das war die Geschichte, wo man damals diese überlichtschnellen Neutrinos gemessen hat, angeblich. Ja.
Und da hat man gemessen.
Also man schießt quasi die CERN erzeugten Neutrinostrahl, schickt den direkt durch die Erde durch. Also da brauchst du da keine Leitung oder sonst irgendwas, weil die gehen ja überall durch. Das heißt, die schießen die auf gerader Strecke durch die Erde durch und in Italien, da wo sie halt rauskommen sollen, steht ein Detektor, der halt probiert das zu messen. Also nicht so wie damals die italienische Wissenschaftsministerin gemeint hat, dass da ein Tunnel gebaut worden ist von Italien nach die Schweiz, wo die Neutrinos durchgehen. Also die gehen
das
da.
Tut alles so weh.
Ja, die gehen da etwas glatt durch und dann kann man halt, dann weiß man weiß vorher, wie viele Neutrinos kommen da genau raus am CERN und dann kann man gucken, was misst man, wenn es ankommt und so kann man halt wirklich genau messen, wann, wo, wie viel da hin und her oszillieren. Also das kann man alles messen. Man weiß aber immer noch nicht, welche Masse die Dinge haben. Man weiß, sie müssen eine haben, man weiß nicht, welche Masse sie haben und solange man nicht weiß, welche Masse sie haben, hat man halt auch die Theorie nicht wirklich im Griff, ja. Weil, ja, es gibt keine Theorie, die uns vorhersagt, welche Massen sie haben können. Das heißt, und wir brauchen halt diese Daten, dass wir halt irgendwie das Standardmodell, also allgemein das Teilchenmodell besser verstehen, weil momentan im Standardmodell wird halt, kann man halt irgendwie, steht halt drin, die haben halt keine Masse oder halt irgendeine Masse, aber wir müssen halt wissen, was für eine Masse sie haben, ja. Mhm. Und deswegen gibt's jetzt Katrin, ja, und die machen halt im Wesentlichen, das, in meinem Blog kann man es noch genauer nachlesen, wie es funktioniert. Im Wesentlichen geht's darum, dass man da so eine Quelle hat, wo Neutrinos entstehen, also Tritium nimmt man dafür, also Wasserstoffisotop, das halt radioaktiv ist, zerfällt. Bei dem Zerfall entstehen, steht ein Elektron und ein Neutrino, vereinfacht gesagt. Und dann die Neutrinos, wie gesagt, die gehen, verschüssen sich einfach, die sind weg. Ja, die kann man halt nicht detektieren, weil es kein Detektor ist. Aber die Elektronen kannst du natürlich messen. Und zwar kannst du die Elektronen messen und die Energie, die das Elektron hat, das rauskommt bei dem Zerfall. Und jetzt weißt du, du hast, bei dem Zerfall kann, du weißt, bei dem Zerfall wird exakt so viel Energie frei. Das weiß man, wenn man das weiß. Ja, also das kann man berechnen. Ja. Wenn Tritium zerfällt, hast du so und so viel Energie. Ich glaube 18,6 Elektronenvolt oder sowas. Ja. Das heißt, bei all dem, was bei dem Zerfall rauskommt, für all das, was bei dem Zerfall rauskommt, stehen 18,6 Kilo Elektronenvolt an Energie zur Verfügung. Ja. Das heißt, diese 18,6 Kilo Elektronenvolt müssen sich irgendwie auf das Elektron und auf das Neutrino verteilen.
Irgendwo müssen die zu finden sein, ja.
Nein, die sind noch nicht. Also du weißt, dass 18,6, das Elektron und das Neutrino zusammen haben 18,6 Kilo Elektronenvolt.
Ja.
Das weiß man. Du weißt aber nicht, wie viel jetzt das einzelne Elektron, das einzelne Neutrino hat, weil diese Energie im Wesentlichen zufällig verteilt wird auf diese beiden. Bei jedem Zerfall kriegt das Elektron und das Neutrino kriegen zufällig irgendwas von dem ab. So, jetzt kann es aber auch sein, dass bei diesem zufälligen Verteilen irgendwann, ab meistens werden die halt irgendwie so, kriegt der eine ein bisschen was, der andere ein bisschen was, irgendwann kann es aber auch sein, ab und zu mal, dass eben das Elektron quasi alles kriegt und das Neutrino nix. Mhm. Dann bleibt für das Neutrino nur das übrig, was halt minimal möglich ist, nämlich das, was der Ruhemasse des Neutrinos entspricht. Das muss die auf jeden Fall haben, weil sonst gibt es ja nicht. Mhm. Energie ist Masse, E gleich mc Quadrat. Das heißt, eine gewisse Minimalmenge an Energie muss das Neutrino vom Zerfall haben, weil sonst könnte es nicht entstehen. Und diese minimal mögliche Energie, die das Neutrino haben kann, das entspricht eben der Ruhemasse des Neutrinos. Das heißt, was man jetzt bei Katrin macht, ist möglichst viele Elektronen von dem Zerfall messen, möglichst viele, also all diese ganzen Elektronen dann gucken, wie viel Energie haben die, das aufzeichnen und dann gucken, kann man aus diesen Daten, aus der Verteilung der Werte, die die Energie des Elektrons hat, kann man gucken, was bleibt übrig. Also wenn du guckst quasi, wie viel Energie kann das Elektron maximal kriegen. Ja, ja. Weil wenn du weißt, was es maximal kriegen kann, dann weißt du, das, was übrig bleibt, ja, was das Elektron nie kriegen kann, das muss das sein, was das Neutrino auf jeden Fall kriegt. Ja?
Ja.
Genau, so ich gucke einfach, was kann das Elektron maximal kriegen,
ja.
Und dann das, was es nie bekommt, ist das, was das Neutrino kriegen muss. Auf jeden Fall.
Moment, das muss ich aber doch jedes Elektron einzeln letztlich angucken.
Genau, ne? Genau.
Okay. Also das ist jetzt kein theoretischer Wert, sondern ich gucke mir das Elektron an. Okay.
Drum hast du dieses riesengroße Teil, diese riesengroße Vakuumkammer ist nichts anderes als ein Gerät, das jetzt, ich werde nicht erklären, wie es im Teil funktioniert, aber ein Gerät, das nichts anderes tut, als die Energie von Elektronen zu bestimmen.
Ja.
Das heißt, da fliegen alle Elektronen durch und Katrin bestimmt von jedem einzelnen Elektron, das hat so und so viel Kiloelektronenvolt, das so und so viel, das so und so viel, das so und so viel. Mhm. Das wird alles aufgezeichnet und dann guckst du, was ist das, was maximal möglich ist für die Elektronen und das, was übrig bleibt, das muss das sein, was das Neutrino immer auf jeden Fall bekommt. Und so kannst du halt dann die Neutrinomasse daraus berechnen. Das ist das Prinzip. Ja, also am 11. Juni ist Katrin offiziell eröffnet worden. Jetzt wird getestet und irgendwann wird gemessen und dann kriegt man das irgendwann raus. Mhm. Und das ist Katrin, die Neutrinowaage.
Können wir damit unmittelbar was anfangen oder ist das wieder Grundlagenforschung? Das ist Grundlagenforschung. Ja, ne? Also wir können da jetzt auf jeden Fall keine Anwendung daraus ableiten,
wenn du
riesigen Wissenslücken schließen und so.
Ja, also dass die Kenntnis des Standardmodells der Teilchenphysik, das ist quasi die Grundlage der kompletten theoretischen Physik, dieses Standardmodell ist unvollständig, also wir wissen, dass es unvollständig ist, unter anderem deswegen, weil es die Neutrinos nicht korrekt erklären kann. Ja, also wir mauern am Fundament der kompletten theoretischen Physik mit Katrin. Ja? Also insofern ist es durchaus relevant, was passiert. Es wird jetzt nicht daraus nichts sein, was du dann demnächst im Laden kaufen kannst. sei denn, du guckst halt irgendwie die diversen Pseudowissenschaftler an. Da gibt es ja diese ganzen Firmen, die dir irgendwie über lichtschnelle Kommunikation mit Neutrinos verkaufen wollen oder irgendwie sonst wie ein Kram. Ja. Aber auch irgendwie, was war irgendwas von der Bundespressekonferenz, wenn man das mal, die gesponsert wurde von irgendeiner Neutrino-Firma.
Ach, waren das diese
nee, Bundespresseball, warte mal hier.
Ist das die gleiche Firma, die damals auch Energie Cottbus, diesen Fußballverein, sponsern wollte? Da gab es da auch mal irgendwie so einen
Scharlatan. Es gab hier, das war 2014, der Bundespresseball und das war, was war denn das? Das hieß, der Sponsor vom Bundespresseball von der Firma Neutrino Inc., also Neutrino GmbH quasi, ja. Das ist eine inexhaustible source of energy, emissionsfrei und nachhaltig. Ja, und haben halt hier, ich habe da mal kurz was drüber geschrieben, unter anderem, weil da hab ich kurz davor habe ich mit Journalisten gestritten, also nicht freundschaftlich, aber sagen wir mal irgendwie seriös gestritten, diskutiert, heißt seriös streiten, diskutiert habe ich mit Journalisten, die halt irgendwie das, was sie gerade tun, halt irgendwie erzählen, dass Blogger halt irgendwie keine Ahnung von Recherche haben und dass das alles unverlässlich ist, was im Blog steht und so weiter und nur Journalismus in Zeitungen hat den echten journalistischen Mehrwert. Und dann kurz danach habe ich gesagt, ja, liebe Freunde, wenn ihr schon den Bundespresseball hier mit der Bundespressekonferenz veranstaltet oder euch dann von irgendwas so ein Deppenfirma da sponsern lasst, wo 5 Sekunden Recherche nötig sind, um herauszufinden, dass das kompletter Quatsch ist, dann seid man nicht ganz so laut.
Ich gucke gerade nach. Ich meine, das wäre dieser Laden gewesen, der den Fußballverein sponsern wollte. Da hatte nämlich genau. Großsponsor des FC Energie Cottbus wollte der werden. Da rief nämlich noch ein Kollege bei
mir Energie Cottbus
an. Premium Energie Cottbus. Sehr schön. Da rief nämlich noch ein Kollege bei mir an und meinte, ey, hör mal, du machst doch da immer diese Wissenschaftssachen und so und du kennst doch auch hier vom KIT die Leute, die behaupten, sie hätten irgendwie hier Forschung zusammen, also es gäbe eine Studie vom KIT, an der sie beteiligt wären und sowas. Habe ich beim KIT angerufen und meinte, was? Das ist doch völliger Blödsinn. Erstens haben wir sowas nicht gemacht, zweitens geht das überhaupt nicht und drittens geben sie mal her hier. Das war echt, echt ganz nett.
Ja, es ist das zumindest, dass man doch gut ist, zumindest anruft und fragt, ja, also nicht gleich irgendwie hier, also das ist schon mal,
das machen ja, nicht. Das ist, genau, das machen die wenigsten. Also,
ja. Insofern gibt es natürlich, wird es Leute geben, die dir erzählen oder einreden wollen, dass man mit Neutrinos demnächst irgendwie tolle Sachen machen kann, aber wesentlich dieses Grundlagenforschen und wirklich irgendwie also die grundlegendste Grundlagenforschung, die man sich denken kann.
Also Neutrino-Blockchain
Fundament. Kommt dann. Wahrscheinlich, ja.
Vanille-Neutrino-Blockchain. Sendungstitel.
Also es gibt noch eine zweite Neutrino-Geschichte, die eigentlich noch viel cooler ist als die erste. Ich weiß nicht, steht gleich hinten dran.
Ja, hau rein.
Oder nicht? Da geht es um sterile Neutrinos.
Okay, das, ja.
Also, wieder Neutrinos.
Die lassen sich von nichts anstecken, meinst du?
Ja, also impfgene Neutrinos. Homöopathische Neutrinos. Also, nein, egal. Also, Neutrinos. Was das sind, habe ich ja gerade erzählt, dass man dabei ist, die Masse zu bestimmen. Jetzt müssen wir uns noch kurz mit sowas beschäftigen wie Chiralität.
Okay.
Chiralität ist Chiralität Händigkeit. Chiralität ist,
wenn du Kira heißt und dass es sich irgendwie auf dein Dasein auswirkt.
Händigkeit, ja, also du kannst linkshändig und rechtshändig sein, ja,
okay.
Als Mensch. Und es gibt, in der Chemie gibt es linkshändige und rechtshändige Moleküle, ja, also wobei halt irgendwie, das ist halt die räumliche Orientierung, das eine ist halt das Spiegelbild des anderen und je nachdem verhalten die sich chemisch anders und so weiter, also das ist einfach halt, beschreibt die räumliche Form.
Das ist so wie und, mit dem Joghurt, ne?
Links, das ist links drehen und rechts, das ist etwas anderes, glaube ich. Egal. Also, das Ding ist, also, es gibt auch in der Quantenmechanik eine Eigenschaft, die Chiralität heißt, aber eigentlich nichts mit dem zu tun hat. Also, das ist halt irgendwie, es ist genauso wie der Spin, das ist halt irgendwie eine Eigenschaft, eine Quanteneigenschaft, die mit einem Wort bezeichnet wird, aber nichts beschreibt, was anschaulich vorstellbar ist.
Also, da dreht sich nichts.
Genau. Also im Wesentlichen, läuft daraus, du kannst halt so Teilchen können linkshändig und rechtshändig sein. Also wenn du das hier in der Wikipedia anguckst, dann steht da, die Chiralität hat was mit der Zerlegung von Diracs binoren in orthogonalen Zuständen, die unter Paritätsoperationen ineinander übergehen, zu tun.
Ja, wie beim Joghurt.
Ja. Genau, ja. Also wie gesagt, es gibt linkshändige und rechtshändige Neutrinos. Jetzt sind wir wieder bei der Neutrino-Masse, ja. Man hat bis jetzt immer nur linkshändige Neutrinos gefunden und immer nur rechtshändige Antineutrinos. Das ist prinzipiell okay. Das wäre so okay, wenn Neutrinos keine Masse haben. Weil wenn Neutrinos keine Masse haben, dann gibt spezielle Erhaltungssätze, also wie Energieerhaltung, gibt es auch irgendwie Ladungserhaltung und Teilchenzahlerhaltung. Also es gibt einen ganzen Schwung Erhaltungssätze in der Teilchenphysik. Mhm. Und es gibt eben auch für masselose Teilchen wie Neutrinos spezielle Erhaltungssätze, aus denen folgt, dass es eben nur linkshändige Neutrinos und nur rechtshändige Antineutrinos gibt. Mhm. Ja, das wäre alles so, wie es sein soll. Jetzt wissen wir aber, Neutrinos haben eine Masse und wissen deswegen auch, dass diese Erhaltungssätze nicht gelten. Das heißt, wir kennen kein Naturgesetz, dass Neutrinos daran hindert, auch mal rechtshändig zu sein und Antineutrinos mal daran hindert, auch mal linkshändig zu sein.
Aber ich denke, die können das nicht.
Ja, die können das, zwei Sachen, ja. Wir haben immer nur linkshändige Neutrinos beobachtet bis jetzt. Oh ja. Ich lass mal die Antineutrinos weg, damit es nicht so kompliziert wird. Wir haben nur linkshändige Neutrinos beobachtet bis jetzt. Wir wissen, wenn Neutrinos keine Masse haben, dann folgt aus den Erhaltungssätzen, dass es auch nur linkshändige Neutrinos geben kann. Mhm. Da jetzt Neutrinos aber doch eine Masse haben, gelten diese Erhaltungssätze nicht. Das heißt, momentan kennen wir kein Naturgesetz, laut dem Neutrinos jetzt nur linkshändig sein dürfen. Das heißt eigentlich, nach all dem,
was wir jetzt wissen, da ist die Prämisse flöten gegangen.
Sozusagen. Genau, genau. Also eigentlich sagt uns jetzt, unser Wissen über die Natur sagt uns, Neutrinos können links- und rechtshändig sein. Mhm. So, wir haben aber nur linkshändige beobachtet bis jetzt. Jetzt haben halt, aber wie es halt Teilchenphysiker so machen, wenn was möglich ist, dann sagen die das gern voraus. Das heißt, man hat eben vorhergesagt, es kann auch rechtshändige Neutrinos geben. Mhm. Diese rechtshändigen Neutrinos hat man eben sterile Neutrinos genannt. Unter anderem deswegen, weil, wieder aus Gründen, die zu kompliziert sind, darauf einzugehen, diese sterilen Neutrinos, diese rechtshändigen Neutrinos, nicht mal mehr schwach wechselwirken. Also die wechselwirken nicht elektromagnetisch, die wechselwirken nicht stark und nicht schwach. Die Wechselbecken gar nicht mehr. Ja, also wird überhaupt nichts. Also das ist eben steril, weil die halt überhaupt keinen Kontakt mit irgendwas haben. Und ist natürlich jetzt ja blöd, also eigentlich als Theoretiker gut, wenn du vorhersagst, es gibt was, was mit nichts wechselwirkt, weil dann kann dich keiner widerlegen. Mhm. Andererseits natürlich auch blöd, weil man würde es gerne bestätigen.
Ja.
Aber man kann das da wieder indirekt machen, also so wie man es sagt, okay, wenn jetzt bei dieser Reaktion das und das rauskommen sollte an Energie, aber immer ein bisschen Energie fehlt, dann kann man halt da quasi so Rückschlüsse ziehen, dass es da vielleicht doch noch eine vierte Neutrinoart gibt. Mhm. Jetzt hat man in den 90er Jahren genau so ein Experiment gemacht, und zwar LSND hieß das Ding, Liquid Scintillator Neutrino Detector. Und dort hat man tatsächlich Hinweise auf so eine vierte sterile Neutrinoart gefunden. Was cool war. Das Problem war, dass alle anderen Neutrino-Experimente, Teilchenphysik-Experimente, nichts gefunden haben. Ja? Also dieses eine Experiment aus den 90ern hat allen anderen Experimenten, die damals gemacht wurden und seitdem gemacht worden sind, widersprochen. Aha. Da kann man jetzt sagen und hat man auch gesagt, okay, wenn ein Experiment allen anderen widerspricht, dann ist es am plausibelsten davon auszugehen, dass das eine Experiment halt irgendwas falsch gelaufen ist und alle anderen recht haben.
Also ja, man hat's einfach das ignoriert. Ist zumindest die elegantere Annahme, ja.
Genau, genau. Jetzt hat aber am Fermilab vor kurzem, also auch vor ein paar Wochen, gab es das Mini-Boon-Experiment. Ist auch wieder ein Akronym für irgendwas, Mini-Boon. Und Fermilab haben Daten veröffentlicht, die genau das bestätigen, was LSND in den 90er Jahren gemessen hat. Ja, das heißt, du hast jetzt zusammen, hast jetzt quasi, wenn du diese beiden Daten zusammennimmst, ja, bist du bei einer Signifikanz von 6,1 Standardabweichungen.
Das verstehe also, ich nicht, was heißt das?
Das heißt, wird zu lang dauern zu erklären. Okay. Im Wesentlichen ist es halt ein Maß dafür, wie statistisch aussagekräftig was ist. Also wenn du was, du hast der Teilchenphysik, misst du ja nicht ein Ding und dann ist es das, sondern du misst ganz, ganz viele Dinge und da ist halt viel Zufall dabei wie in der Quantenmechanik. Das heißt, es kann theoretisch sein, dass all das, was du misst und was aussieht wie der Hinweis oder der Einfluss eines Teilchens, kann auch einfach alles nur Zufall sein. Ja? Mhm. Genauso wie du auch durch Zufall irgendwie 1 Million Mal hintereinander Zahl werfen kannst bei Kopf oder Zahl. Wenn ich 1 Million mal Zahl werfe, dann ist meine Annahme, da ist irgendwie die Münze ist irgendwie ist manipuliert. Aber es kann halt auch sein, dass es wirklich Zufall ist. Und du gibst halt mit diesen Standardabweichungen, gibst du an, wie wahrscheinlich ist es, dass das jetzt ein realer Effekt ist oder dass es ein Zufall ist. Mhm. Und 6,1 Standardabweichung heißt eigentlich, das ist so typischerweise in der Physik sagt man alles über 5 Standardabweichungen. Das ist gut genug für uns, da sagen wir, das ist jetzt definitiv kein Zufall mehr.
Okay.
Also das ist eigentlich, es ist etwas, was man ernst nehmen kann. Jetzt hast du halt die Situation, du hast zwei Experimente, die signifikant, seriös, relevant waren und sagen, das gibt's in alle anderen nicht. Du kriegst diese beiden Experimentgruppen nicht zusammen. Ja?
Ja.
Und ja, das ist quasi der aktuelle Stand der Dinge. Wir haben seit Mini-Boon. Das heißt, du hast irgendwie, die einen messen das, die anderen messen es nicht. Beide sind durchaus seriöse Experimente auf beiden Seiten. Waren nirgends irgendwelche Deppen oder irgendwelche Pseudowissenschaftler. Und ja, man weiß halt nicht, was da abgeht. Also es wäre schon mal ein großer Fortschritt, wenn man wüsste, warum die einen Detektoren das messen und die anderen nicht. Ja? Mhm. Aber auch das wissen wir nicht. Mhm. Also ja, das ist, also es ist eigentlich keine große Entdeckung oder sonst was, also die Entdeckung eines interessanten Widerspruchs, und der halt so interessant ist, dass er halt durchaus das Potenzial hat, wirklich irgendwo, ja, halt neue Physik rauszuwerfen, wenn wir mal wissen, warum dieser Widerspruch existiert.
Hier, wo wir bei Massen sind, ne?
Ja.
Amerikanische Wissenschaftler haben die kritische Masse gefunden.
Von was?
Und die liegt bei 25%.
Von was?
Ist doch egal. Also es ging darum, es ist eine psychologische kritische Masse, es ging darum, Mehrheitsmeinungen zu ändern. Also die haben ein Laborexperiment gemacht allerdings, also haben es jetzt nicht irgendwie auf dem realen Markt der Meinungen getestet, sondern mit 200 Probanden gemacht. Jeder, also die wurden paarweise verknüpft, zufällig, mussten einem abgebildeten Objekt eine Bezeichnung zuordnen. Und wenn beide dem Objekt den gleichen Namen gegeben haben, gab es irgendwie eine Belohnung.
Okay.
Also das haben sie so lange gemacht, bis sich eine gruppenweite Norm für dieses Objekt, also für den Namen des Objekts, rausgebildet hat. Danach haben sie dann in den Gruppen Aktivisten sozusagen gebildet, die diese Konvention ändern sollten, also sie eine neue Bezeichnung einführen sollten. Und dabei haben sie festgestellt, dass ab 25% Aktivismus, also ab 25% Aktivisten, sich die Gruppendynamik ändern würde und es sich eine neue Mehrheit bildet. Das heißt, ja, sie leiten daraus ab, dass ja, wenn 25% der Leute einer anderen Meinung sind, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr groß, dass sich diese neue Meinung durchsetzt. Umweltschutz zum Beispiel.
Ja.
Oder halt auch Nazi-Methoden.
Halt, ja, gut, andererseits gibt es halt da vermutlich, ich meine, das ist halt, wie immer, die Realität ist vermutlich immer wesentlich komplizierter, weil...
Als das Labor, ja, natürlich.
Weil du hast ja genug irgendwie, in der DDR waren vermutlich mehr als 25% der Meinung, dass man doch irgendwie gerne mal was anders hätte, aber hat halt trotzdem nicht funktioniert.
Na gut, also ich würde natürlich jetzt immer voraussetzen, dass wir uns in einer liberalen, in einem liberalen Versuchsaufbau befinden. Also, dass da nicht irgendwie Meinungen unterdrückt werden. Durch genau, eben, ja, klar, irgendwie einen Machthaber, der die Norm zwingend aufrechterhalten will. Ja. Was ja immer, das witzigerweise ja das ist, was die Außenseiter, vor allen Dingen die illiberalen Außenseiter immer so gerne behaupten, dass ihre Meinung unterdrückt würde. Dann müsste ja, halt 25% werden, dann können wir mal gucken.
Darf ja keiner was sagen, wer hier ist.
Ja, nee, genau, hier darf man ja nichts mehr sagen. Danke, Merkel.
Nee. Ja, darfst du auch nicht sagen.
Nee, darfst du auch nicht sagen.
Nee.
Ach, was machen wir da?
Ja. Wir reden über Lichtverschmutzung.
Licht, habe ich was mit Licht? Nee, habe ich nicht. Okay, dann mach mal.
Ja, das fand ich, über Lichtverschmutzung haben wir auch schon oft gesprochen, weiß jeder, was das ist. Ich habe jetzt hier im Standard von gestern eine interessante Meldung gefunden, die ich vor allem deswegen interessant fand, weil ich, Schlagzeile ist, massiver Insektenschwund könnte auch mit Lichtverschmutzung zusammenhängen. Aha. Und ich dachte, ja, das ist irgendwie, das weiß man doch seit Jahrzehnten, beziehungsweise ist es halt komplett, logisch, dass wenn es in der Nacht andauernd hell ist und die Viecher sich am Licht orientieren, was man ja merkt, wenn man irgendwie Sommer draußen sitzt und das Licht anschaltet, dann kommen die ganzen Mücken rein.
Das heißt, die haben das jetzt erst untersucht? Ich dachte auch, das wüsste man.
Nein, also es geht, glaube ich, um diese eine Studie, die letztes Jahr rausgekommen ist, wo halt diese massive irgendwie bis zu 80% Insektenschwund. Ja, genau, die halt dann irgendwie kritisiert worden ist und tralala, und die jetzt aber dann eigentlich, so wie es hier steht, eh wesentlich bestätigt worden ist. Mhm. Und jetzt hat das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei anscheinend irgendwie hier eine neue Arbeit veröffentlicht, um halt gezeigt, wie groß der Einfluss von Lichtverschmutzung ist.
Ja.
Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bis jetzt noch nie untersucht worden ist, aber zumindest in dem Zeitungsartikel wird so dargestellt, als wäre es so, als wäre das jetzt quasi, hätten wir das erste Mal da hier festgestellt, dass hier jetzt das wirklich ein maßgeblicher Faktor ist. Aber die haben halt wirklich gesagt, ja, also die Hälfte, ich zitiere jetzt, die Hälfte aller Insektenarten ist nachtaktiv. Sie sind auf Dunkelheit und natürliches Licht vom Mond und Sternen angewiesen, um sich zu orientieren und fortzubewegen und Räubern auszuweichen, um ihre Aufgaben wie Nahrungssuche und Fortpflanzung nachzugehen und so weiter. Und wenn das jetzt natürlich hier, wenn die von anderen Lichtquellen angezogen werden, dann werden sie aus ihren Ökosystemen abgezogen und sterben dann dort, wo sie sind, weil sie halt nicht mehr in ihrem Ökosystem sind, weil sie erschöpft sind, ja, weil sie halt dort andere Feinde, Fressfeinde haben und so weiter. Und das, wenn du halt irgendwo weniger Insekten hast, dann ist halt das ganze Ökosystem auch kaputt. Also das sind die Nachtfalker, die Käfer, die Fliegen, alle die Insekten fressen, die fallen weg und so weiter. Also es ist nicht der Faktor, sagen sie, aber ein wichtiger Faktor, mhm, was wie gesagt mir als eigentlich schon längst bekannt vorgekommen ist. Aber anscheinend haben es jetzt hier die Leute aus dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei nochmal neu veröffentlicht. Und gleich hinten dran noch eine andere Geschichte über Licht, die mir wesentlich interessanter vorgekommen ist. Und zwar geht es da über Wissenschaftler aus Kalifornien und die haben untersucht, was Tiere machen, um Menschen aus dem Weg zu gehen.
Aus dem Weg gehen? Also,
das Problem hast du ja, dass wir Menschen breiten uns halt in alle möglichen Ökosysteme aus, wo halt eben Tiere leben. Mhm. Und wir gehen den Tieren halt auf die Nerven mit unserer Anwesenheit. Das heißt, die Tiere haben halt dann nicht mehr ihre normalen Habitate und werden den Menschen irgendwie aus dem Weg gehen. Und die haben jetzt, das ist eine Metastudie, die haben halt alle möglichen 62 Säugetierarten auf 6 Kontinenten, vom Opossum bis zum Elefanten, vom scheuen Grasfresser bis zum Raubtier an der Spitze der Nahrungspyramide, mhm, wie es da heißt, und haben halt geguckt, was mit denen passiert. Und sie haben festgestellt, dass in 83%, ja, bei 83% war eine Reaktion auf die menschliche Nähe eine verstärkte Nachtaktivität.
Ach.
Ja, das heißt, die Tiere werden nachtaktiv. Die fangen an
rumzurennen, wenn die Menschen pennen.
Genau, wie gesagt, die werden einfach nachtaktiv, damit sie da quasi ihre Ruhe haben. Das ist etwas, was fand ich interessant, ja. Also selbst wie Elefanten, ja, werden nachtaktiv, damit sie halt irgendwie hier von uns Menschen irgendwie nicht mehr so genervt werden.
Ist ja witzig.
Ja, das fand ich auch gut. Sie haben gesagt, hier, also ein Tier, das Aktivitäten wie Futtersuche, Wanderung oder Paarung in ungestörter Umgebung 50-50 auf Tag und Nacht verteilt, würde in der Nähe zum Menschen im Schnitt zu 68% auf Nachtaktivität umsteigen. Ja, und das ist natürlich irgendwie auch dramatisch, ja, also weil es halt irgendwie natürlich du nicht weißt, wie sich das denn auf die gesamten Ökosysteme auswirkt, weil für manche Tiere ist es gut, wenn sie weniger oft auf den Menschen treffen, ja. Andere Tiere, so wie Antilopen, sie gesagt, die werden halt geschwächt, wenn die jetzt quasi, ja, also, wenn die halt dann nicht mehr irgendwie bei am Tag, wo es heiß ist, ja, nicht mehr Wasser trinken gehen können, sondern das nur in der Nacht
machen. Naja, überhaupt, ich meine, die sind ja auch eigentlich, also wenn sie ja prinzipiell 50-50 das aufteilen, dann sind die ja auch auf eine 50-50 Aufteilung angepasst. Das heißt, das ist ja, im Grunde ist das ja ein Spontaneingriff in die Evolution sozusagen. Also wahrscheinlich finden sie dann auch nachts nicht so gut Futter und
weiß. Es kommt darauf an, sie finden dann anderes, die haben dann anderes, das schreiben sie auch im Beispiel, ja. Also bei den Kojoten, ja, also die jagen halt dann in der Nacht haben sie andere Beute als vorher, was natürlich wieder auch ein Eingriff ins Ökosystem ist, weil dann plötzlich ein neues Raubtier auftaucht und so weiter. Also sie haben gesagt, es ist noch überhaupt nicht klar, was das alles bedeutet, wenn es jetzt so weitergeht.
Krass. Wir haben ja gerade Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.
Ja.
Ach, Mist, österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, wer im Endspiel gegeneinander spielen wird.
Und Österreich?
Nein, nicht Österreich. Ja. Ist Österreich überhaupt dabei?
Nee, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Das ist wirklich kommst du denn darauf. Nee, und zwar haben sie sich 26 Wettanbieter und deren Quoten angeguckt. Es gibt tatsächlich ein statistisches Modell, das nennt sich Buchmacher-Konsensus-Modell. Okay. Und das geht davon aus, dass Buchmacher über so viel Erfahrung im Umgang mit Mannschaften und so viel Beobachtung des aktuellen Geschehens in den Mannschaften verfügen, dass die Quoten, die sie anbieten, du weißt, wie Wetten funktioniert, ne?
Ja.
Du gehst zum Buchmacher und sagst, hör mal, wenn ich darauf wetten will, dass Deutschland gewinnt, wie viel zahlst du mir für 10 Euro? So. Mhm. Und diese Quote halt 3, irgendwas oder so. Dass die Buchmacher sich sehr gut auskennen und dass aus der Gesamtheit aller Quoten, die anbieten, sich irgendetwas rausmitteln lässt, was dann irgendwie darauf hindeutet, wie solche Spiele ausgehen. Es ist ihnen schon mal gelungen. Und zwar haben die mit diesem Modell den letzten, also den Spanien 2010 vorausgesagt und 3 der 4 Halbfinalisten 2014 vorhergesagt, was schon mal nicht schlecht ist. Nicht
schlecht.
So, jetzt Buchmacher, also die Prognosen, ne, Buchmacher-Konsensusmodell, sagt, Deutschland und Brasilien werden im Endspiel gegeneinander stehen.
Na, guck.
Ja. Wer noch gute Chancen hat, sind Spanien, Frankreich.
Ja.
Und die wahrscheinlichsten Halbfinalpaarungen sind Brasilien, Frankreich und Deutschland, Spanien.
Gut, das jetzt hätte man sich auch ohne Buchmacher denken können, aber das ist irgendwie doch wissenschaftlich.
Ja, ich muss mal gucken, ne? Also im Moment sieht es für Deutschland ja nicht so gut aus in der Form.
Also muss sagen, wir zeichnen aber am 21. Juni auf, also genau, zu dem Zeitpunkt 21. ist Deutschland noch nicht ausgeschieden.
Nein, sowieso nicht. Die Vorrunden laufen ja noch. Wann ist denn Achtelfinale? Ja. Himmel, warte mal.
Theoretisch, wenn das jetzt hier am Sonntag ausgestrahlt wird, dann kann es schon soweit sein. Also dann
ist Deutschland schon weg. Nee. Das ist doch, wir hatten gerade unser erstes Vorrundenspiel, um Himmels
willen. Ja, und ist verloren. Wenn du 2 Spiele verlierst, dann bist du draußen.
Stimmt. Ja, stimmt, ne? Ja. Da sind wir mal gespannt, ob die Statistik stimmt. Dann veröffentliche ich die Sendung einfach Samstag vor dem Spiel.
Genau.
Ja.
Gut, ich habe auch noch, du fertig bist, oder?
Ja, ich bin, das war's schon. Ja.
Ich habe gleich drei Fußball-WM-Wissenschaftsthemen. Ui. Einmal eine nette Sache, also gerade bei Weltmeisterschaften ist es ja so vorgesehen, dass Teams aus aller Welt gegeneinander spielen. Das heißt auch Leute aus Gegenden, wo man komisch spricht und komische Namen hat.
Ja.
Die du als dann nicht aussprechen kannst.
Oh ja, das ist übrigens sehr schön. Ich habe ja lange beim Videotext gearbeitet und da gibt's ja die Live-Untertitel. Ne? Ja. Da sitzen halt wirklich Menschen, gucken eine Sendung und sprechen, während sie die Sendung gucken, was da passiert oder so ins Mikrofon, was dann wiederum von der Spracherkennungssoftware ins Text umgewandelt und gesendet wird. Und immer wenn so Olympische Spiele sind oder sowas, sitzen die halt wochenlang da und müssen diese Sprachlernsoftware auf Namen mit vielen Konsonanten trainieren, weil die das halt im Alltag nicht kann. Das ist sehr lustig. Da sitzen immer die Kollegen und Kritschnickwatz, Spritznickwitz und so. Ja.
In dem Fall hat jetzt hier, also es gibt ja hier natürlich Polenspiel mit und die haben ja Polnisch ist ja generell schwer auszusprechen, wenn du kein Pole bist natürlich. Oder halt irgendwie Saudi-Arabien, Ägypten, also jede Menge Länder, die wir als Deutsche oder Österreicher Deutsch sprechen, der nicht gewohnt sind, richtig auszusprechen. Aber die Universität Bamberg, ja, war das Institut für slawische Sprachwissenschaft der Uni Bamberg, war so nett, eine wunderbare Seite zusammenzustellen, wo du tatsächlich alle, also was ist eine Sprachdatenbank, eine Audiodatenbank gemacht, wo du wirklich für jeden Spieler, für jeden Trainer, alles Ersatzspieler, alles genau hast, mit von Muttersprachlern eingesprochen, wie sich die Typen jetzt tatsächlich korrekt aussprechen. Das kannst du alles hier von den Isländern.
Das heißt, man hat nie wieder Probleme, irgendwelche isländischen Vulkannamen zu sagen.
Ja, also ich weiß nicht, wenn du jetzt hier, ich guck mal, hört man das?
Nee.
Nee, gut. Aber dann kann man das verlinken, dann kann man das machen. Also das ist wirklich bei jedem Namen kannst du hier anklicken und dann hast du das hier gemacht. Also wer auch immer Probleme hat oder gerne wissen will, wie man die Leute richtig ausspricht, der das alles mit wirklich halt Wissenschaftler, ja, also hier mit Lautschrift, mit offizieller wissenschaftlicher Umschrift und so weiter. Also alles, was halt da irgendwie sprachwissenschaftlich aus den Fußballernamen rauszuholen ist, das kannst du hier auf der Homepage der Uni Bamberg finden und dir anhören. Mhm.
Weiter, du hast 3, hast du gesagt.
Genau, dann haben wir was macht man normalerweise, wenn man so Fußball guckt?
Saufen.
Ja, also du trinkst Bier und du, was ist das klassische, Bier und?
Wurst.
Nee, Wurst. Bier und Chips, ja.
Ach, Chips. Achso,
ja, genau.
Okay, na gut.
Also habe ich jetzt 2 wissenschaftliche Geschichten über Bier und Chips.
Okay.
Ich fange mal mit der nicht ganz so dramatischen an, ja. Also die letzte ist wirklich die schlimm, ja. Aber fangen wir mal mit Chips. Also kennt man das Phänomen wirklich, du isst Chips und dann kannst du nicht aufhören damit.
Ja.
Die Frage ist, warum?
Fett, Kohlenhydrate und der Knusper ist, glaube ich, auch ein psychologischer Effekt, der dich da dran hält, ne?
Genau, ja, also das ist natürlich, also dass das irgendwie Fett, Kohlenhydrate, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber jetzt haben Wissenschaftler der Uni Yale haben ein schönes Experiment gemacht. Also die haben erstmal haben sie gesagt, dass du, also das an der Muttermilch liegt, ja. Das heißt, also diese Kombination von Chips, was du hast, also sowohl viel Fett als auch viel Kohlenhydrate, das hast du in der Natur selten. Da hast du entweder Zeug, das viel Fett hat oder Zeug, das viel Kohlenhydrate hat.
Aber halt Muttermilch ungarisch oder Muttermilch Cheese and Onion.
Nee, aber du hast in der Natur hast du tatsächlich kaum natürliche Vorkommen, die du nicht irgendwie zubereiten, kochen musst.
Ja.
Du hast halt irgendwie sowas wie Nüsse, die sind fett. Ja?
Ja.
Oder das, was wie Kartoffeln, die sind kohlenhydratereich, aber nichts, was beides ist.
Ja.
Ausnahme Muttermilch, ja. Muttermilch hat Fett und Kohlenhydrate. Aha. Und die Vermutung von diesen Wissenschaftlern ist eben, dass man quasi eben da, das ist das Erste, was wir zu uns nehmen, wirst halt intensiv geprägter. Also dass du halt eben Nahrung, die viel Kohlenhydrate und Fett hat, besonders belohnend wahrnimmst, weil das eben überlebenswichtig ist für dich. Also als Baby ist es überlebenswichtig, dass du Muttermilch trinkst. Ja? Und
darum isst du davon größere Mengen.
Aha. Genau. Und die haben jetzt ein nettes Experiment gemacht. Ja? 40 Versuchsteilnehmer, die haben mussten spielen, ich weiß nicht welches Spiel, aber keine Ahnung, irgendwie Poker oder was auch immer, irgendein Spiel mussten machen gegen Geld um Nahrungsmittel. Ja? Also die konnten quasi so Summen bieten und so weiter alles. Und tatsächlich, also das haben quasi, das war doch kein Poker, sondern sie mussten halt irgendwie Geld bieten, um Nahrungsmittel zu bekommen. Und diejenigen, die Fett und Kohlenhydrate enthalten haben, diese waren die, die haben die Leute die höchsten Summen geboten dafür und haben dann auch während des Spiels dann die Gehirnaktivität aufgezeichnet der Leute und festgestellt, dass halt bei diesen hochgehandelten Nahrungsmitteln, also eben sowas wie Chips mit viel Kohlenhydrate, viel Fett, dass da dass diese Gehirnareale, wo man eben so diese Belohnungssysteme vermutet, dass die da intensiver aktiviert waren als die bei anderen Lebensmitteln. Das heißt, dass du quasi hier so einen eingeprägten Belohnungsreiz hast, ja, dass du halt irgendwie der halt früher okay war, aber halt, ja, jetzt
muss man halt noch gucken, ob es irgendeine Korrelation gibt zwischen früh abstillen und Heißhunger auf Chips. Also ob Kinder, die lange gestillt worden sind, lieber Chips essen als Kinder, die nicht lange gestillt worden sind.
Das ist eine gute Frage. Ja, weiß ich nicht, steht in der Arbeit nicht drin.
Wir brauchen mehr Forschung. Aber es ist
eine interessante Geschichte. Ja.
Wir brauchen einfach mehr Forschung. Da passt eine ganz schöne Geschichte dazu, die ich gefunden habe. Und zwar haben deutsche Wissenschaftler festgestellt, dass Fastfood-essende Väter sich in der DNA der Kinder niederschlagen. Und zwar zumindest im Rattenmodell haben sie es festgestellt. Sie haben Ratten mit Fastfood gefüttert, also Fett, Zucker, salzreiche Kost, und haben sie sich dann fortpflanzen lassen und haben festgestellt, dass wenn ein Vater vor der Zeugung eines Kindes viel Fastfood zu sich nimmt.
Also jetzt unmittelbar oder halt im Leben davor?
Das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, da müsste man vielleicht mal, das ist eigentlich eine gute Frage, grundsätzlich mal zu klären, wie viele Rattentage sind eigentlich ein Menschenleben oder ein Menschentag oder so, also wenn du es im Rattenmodell machst und sagst, wir füttern jetzt 10 Tage lang dieses Essen, entspricht das so und so vielen Monaten bei Menschen oder so? Das wäre echt mal interessant. Vielleicht weiß das auch jemand aus der Hörerschaft. Dann müssen wir nicht aufwendig recherchieren, was uns ja sowieso, ich zumindest dann gleich wieder vergessen haben werde. Ja, weiß ich nicht. Ich sag mal, kurzfristig davor oder in den Wochen oder Monaten davor, vermute ich mal. Jedenfalls, was dann passiert ist, also sie haben gefüttert, Nachwuchs seziert und da dann Organe und so angeguckt. Der Nachwuchs der Fastfood-Väter war im Schnitt größer, schwerer, hatten Veränderungen in der Leber und in der Bauchspeicheldrüse, also Zucker- und Fettstoffwechsel sind beeinflusst worden. Und die weiblichen Jungtiere haben eine höhere Glukosetoleranz gehabt. Das heißt, die waren diabetesgefährdeter. Vom Fastfood-Essen des Vaters vor der Zeugung. Jetzt kommt das Geschäftsmodell.
Also, ich wollte gerade als Lektion hingehen. Hier
nicht
McDonald's One-Night-Stands aufreißen, oder?
Nein. Wenn die Rattenweibchen während der Schwangerschaft Folsäure zu sich genommen haben, hatten die Jungen keine Stoffwechselstörung. Auch wenn die Väter vorher Fastfood gegessen haben. Das heißt, man sollte den Fastfood-Markt diversifizieren und vielleicht für Frauen Folsäure beimengen.
Oder so ähnlich.
Folsäure. Oder vielleicht kann man eine Folsäureübertragung aus dem Fastfood von den Männern während des Geschlechtsakts.
Wo Folsäure drin ist. Folsäure in Hülsenfrüchten, Kalbs- und Geflügelleber, ja, Eigelb,
Garten. Das wird sowieso, also Schwangeren wird ohnehin Folsäure empfohlen, weil Folsäuremangel irgendeine Krankheit macht, habe ich vergessen. Ja. Aber ich wittere da ein Geschäftsmodell. Fastfood, Folsäure und so. Weißt du, so samstagsabends, ihr wollt doch nachher noch vögeln gehen, hier Folsäure.
Ja, Folsäure,
vor Meckes Frauen Folsäure verkaufen.
Samstags. Ja, wenn du quasi eingeladen wirst als Frau bei McDonald's zu einem Folsäure-Burger, dann musst du dir Gedanken machen.
Genau, stimmt. Ja, stimmt. Das ist es. Das ist dann so ein implizites Dating. Ja, gar nicht schlecht. Du hattest noch einen Fußball über, ne?
Genau. Passt auch gut zur Folsäure, denn auch da geht es um Säure. Denn zumindest in England, ja, also die sind ja auch noch nicht ausgeschieden bei der Fußball-WM, dramatische Dinge passieren. England geht CO2 aus.
Wie?
ja, das Kohlendioxid geht aus, was natürlich die Bierproduzenten dramatisch beeintrifft, weil du natürlich kein Sprudel fürs Bier hast.
Wie geht denn CO2 aus? Ist die CO2-Fabrik kaputt? Oder?
Ja, das Ding ist, es gibt dann schon ein Branchenmedium, Gas World heißt das, lese ich jetzt hier in diesem Artikel. Und dort wird berichtet, dass CO2 ist jetzt irgendwie das meiste CO2 wird jetzt nicht unbedingt für Sprudelgetränke produziert, sondern das stammt aus der Ammoniakproduktion. Das ist ein Abfallprodukt aus der Düngemittelindustrie. Ja. Und Düngemittelindustrie hat logischerweise Hochsaison irgendwo zwischen August und März. Ja. Also da wird meistens Düngemittel produziert. Und dazwischen, also im April und Juni, da warten die Ammoniakproduzenten meistens immer ihre Gerätschaften, ja, weil sie da nicht so viel zu tun haben. Ja, das heißt, also da wird halt wenig CO2 ausgeliefert. Das weiß die Getränkeindustrie auch und ist darauf eingestellt. Momentan sind aber die Ammoniakpreise besonders niedrig, ja. Das heißt, die Ammoniakproduzenten, die denken sich auch, gibt nichts zu verdienen momentan, wir machen später auf, vereinfacht gesagt, ja. Das heißt, das
ist die unsichtbare Hand des Marktes, ja.
Dann war natürlich der Frühling extrem warm und es ist Fußball-WM, das heißt, und noch dazu gibt es bei ein paar Standorten in Großbritannien gab es ein paar technische Pannen. Es gab weniger Importe von CO2 aus Frankreich und Benelux-Staaten. Das alles hat dazu geführt, dass momentan eine CO2-Knappheit ist, die größte CO2-Knappheit seit Jahrzehnten, schreiben die. Krass. Ja, und das hast du halt jetzt gerade in den Pubs, weil in England hast du es noch so oft, dass du hier in den Pubs, wird das CO2 mit dem Bier dann erst beim Zapfen zusammengemischt und so weiter. Mhm. Das heißt, ja, momentan haben halt die Briten die Chefin der British Beer and Pub Association, ja, die sagt, es ist ein unglücklicher Zeitpunkt für die Brauindustrie. Vor Ende Juni ist keine Entspannung der Lage in Sicht. Also,
das heißt, wir froh sein. Noch ein Geschäftsmodell.
Ja.
Ja, wir erst liefern wir CO2 und dann verteilen wir vor den Pubs Folsäure überteuerte Folsäurepräparate an Frauen. Sehr schön. Wir werden noch reich werden mit Wissenschaft.
Ja, vermutlich. Oder auch nicht.
Was machst du, also wozu trinkt man denn auch noch Bier? Ich mache auch mal so ein Rätsel jetzt.
Wozu trinkt man denn auch noch Bier, um besoffen zu werden?
Ja, ich mach's anders. Also chinesische Wissenschaftler haben festgestellt, Grillen ist ungesund.
Ja.
Die Dämpfe, die beim Grillen freigesetzt werden, enthalten polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, sogenannte
BAC. Ach, das ist wie das Zeug, was die Pommesbraun macht.
Nee, das war Acrylamid. Oder?
Ach so, ja, okay, ja. Gut.
Davon landet was auf dem Grillgut, also auf dem Fleisch, und das wird dann mitgegessen. Jetzt haben sie bisher gedacht, die Hauptbelastung, also Packbelastung, ist halt Grillgut und Einatmen des Rauchs. Dann haben sie mal so ein bisschen rumgetestet, haben Leute den Rauch einatmen lassen, das Zeug essen lassen, gar nichts einatmen lassen, was essen lassen, nee, und so weiter. Stellt sich raus, diejenigen, die gegrillt und Grillgut gegessen haben, sind am stärksten mit Pack belastet. Pack. Stellt sich außerdem raus, diejenigen, die weder gegessen noch den Rauch eingeatmet haben, waren auch belastet.
Tja.
Ja, und das ist passiert durch sogenannte dermale Absorption. Das heißt, einfach nur, weil du da rumstehst, wo gegrillt wird, die haben also wirklich Atemmasken aufgehabt, einfach nur, weil du da rumstehst, wo gegrillt wird, nimmt deine Haut polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe aus dem Grill auf. Und
noch im Neoprenanzug grillen gehen.
Genau. Und ist immer noch ein Viertel so groß, also die Belastung ist ein Viertel so hoch, als hättest du es gegessen. Nicht schlecht.
Das heißt, wenn mein Nachbar auf dem Balkon grillt, dann kann ich ihn wegen Gesundheitsschädigung verklagen.
Das ist das eine Geschäftsmodell, genau.
Okay.
Das andere Geschäftsmodell ist, du erinnerst dich vielleicht an diese Elektrosensibelchen. Diese,
ja, ja, weißt genau, du? Genau, ja.
Ja. Die, den kann man dann diese Anzüge verkaufen. Also, ja.
Cool, ja. Mhm. Also ich habe überlegt, wenn ich das letzte Mal gegrillt habe, also ich selbst ewig nicht mehr. Das letzte Mal beim Grillen dabei war ich auch schon ewig her.
Echt? Ich grill eigentlich recht häufig, aber ich habe halt auch einen Gasgrill, da weiß ich gar nicht, ob das da passiert oder ob das vom Holzkohlegrill kommt.
Na, ich sitze halt gern in Jena im Paradiespark, da ist halt so eine riesengroße Wiese mittendrin und wir sitzen dann meistens am Wochenende am Rand hier auf einer Bank und wir trinken Bier und lesen ein Buch oder sowas und ich habe wirklich die Wiese, das schaut immer toll aus der Ferne, mit so einem Sommerwochenende, da siehst du so die Wolken, weil die ganze Wiese ist voll mit Studenten, mit so diesen kleinen Minigrillern rum und da ja, da geht ja vermutlich einiges.
Kannst du alle verklagen.
Ja, mache ich sofort, ja.
Mach mir alle verklagen und den ganz Wahnsinnigen halt so Schutzanzüge wie diesen Elektro.
Genau. Na gut, wenn wir schon bei Reichwerden mit Wissenschaft sind, dann habe ich auch noch was, obwohl es ja nicht wirklich reich ist. Aber du hast ja sicherlich, oder vom die Leser, die Hörer und Hörerinnen auch, vom Vulkanausbruch auf Hawaii.
Der am Rande mitgekriegt.
War, ja, also der hier Kilauea. Kilauea, der halt wirklich, also da geht es halt wirklich dramatisch ab momentan. Mhm. Halt wirklich irgendwie 2000 Menschen irgendwie evakuiert werden, irgendwie 70 Häuser zerstört worden, Lava aus 2 Dutzend neuen Lavaschloten irgendwie rausgekommen. Also da, der Vulkan macht gerade wirklich viel, was halt irgendwie Vulkane ab und zu machen. Aber was jetzt irgendwie interessant war, ist, dass es jetzt vor kurzem in Hawaii Edelsteine geregnet hat.
Geil.
Also jetzt keine.
Sind halt alle Leute, die da standen, sind erschlagen worden von Diamanten, aber es hat Edelsteine geregnet.
Nee, also es waren auch irgendwie keine wirklich wertvollen, aber das ist halt Olivin, also heißt das Mineral, und die Edelsteine, daraus entstehen diese kristallisierten Olivin-Dinger. Das ist Peridot oder Chrysolit heißt das Zeug, ja. Das sind also so Olivin-Kristalle, und die entstehen halt bei vulkanischer Aktivität, verbinden sich damit magmatischen Gesteinen, und ja, die kannst du dann irgendwie aus der Erde rausgraben, oder halt kommen halt ab und zu auch bei Ausbrüchen, werden wirklich aus dem Erdinneren rausgeschleudert, und dann haben halt Leute wirklich, gibt's hier so bei Twitter, haben sie da Nachrichten gepostet, ja, sind aufgewacht und da plötzlich irgendwo ganze Garten war voll mit diesen Olivinsteinen, ja. Also das ist halt nichts, wo man reich wird damit, aber es ist halt schon irgendwie cool, das halt ab und zu macht die Natur coole Sachen. Also dann irgendwie schmeißt die Edelsteine in die Luft und regnet.
Obwohl, es hat auch ein bisschen was Gruseliges, finde ich, wenn du irgendwie aufwachst und es hat Edelsteine geregnet. Das ist so. Das hat ein bisschen sowas wie Frösche regnen. Also, der Herr ist nicht zufrieden mit mir. Oder ganz besonders zufrieden, weil er mich mit Edelsteinen beschenkt. Kann natürlich auch sein.
Genau, ja. So mit den.
Das ist cool. Schlechte Nachrichten. Zweimal Umwelt habe ich hier noch auf der Liste.
Ja, ich habe noch einmal Weltraum.
Und zwar haben britische und Schweizer Wissenschaftler 4 Jahre lang eine globale Ökobilanz geschrieben. Gilt als eine der, wenn nicht die gründlichste Analyse der Folgen auf die Umwelt, die unsere Ernährung hat. Die haben dafür 40.000 landwirtschaftliche Betriebe sich angeguckt, 120 Ländern, 40 Nahrungsmittel. Und diese 40 Nahrungsmittel machen 90% der Welternährung aus. Mhm. Und da fallen so ein paar Binsenweisheiten natürlich raus. Das meiste weiß man ja schon, ne? Fleischproduktion und so. Aber was ich ganz interessant fand, war, würde sich die gesamte Weltbevölkerung vegan ernähren,
ja,
könnte die landwirtschaftlich genutzte Fläche weltweit um 75% verringert werden. Nicht auf, sondern um.
Bauen könnten.
Wie viele Saarländer müssen das sein?
Ja.
Fleisch- und Milchprodukte machen 18% der Kalorienmenge aus weltweit, 37% des Eiweißkonsums. Die Herstellung braucht aber 83% aller landwirtschaftlichen Flächen, Fleisch- und Milchprodukte, und erzeugen 60% der Treibhausgase.
Ja,
mehr als Heizen und Autos. Mhm. Ja. Was haben sie noch angeguckt? Das fand ich auch. Sojabohnen. Also selbst das umweltfreundlichst erzeugte Rindfleisch ist weniger ökologisch als Sojabohnen. Ja, also die haben Proteinmenge verglichen. Für die gleiche Menge Protein brauchst du beim Fleisch die 50-fache Fläche wie bei Sojabohnen und bläst die 6-fache Menge CO2 raus. Ja. Bei Milch ist ein bisschen besser. Umweltschonend hergestellte Kuhmilch braucht nur die doppelte Landfläche und macht doppelt so viel Treibhausgase wie Sojabohnen. Jetzt kommt's, was ich ganz schlimm finde. Ich esse sehr gerne Fisch.
Ja.
Wenn es um Fisch geht, sagt man ja gerne, ja, Aquakultur und Zuchtfisch und so ist besser als, ne, da die Leere mehr zu fischen und sowas. Ja, vielleicht. Aber was bisher, sagen die, bei den Ökobilanzen vergessen worden ist, ist das Fischfutter und die Fäkalien. Die sinken zu Boden in den Aquakulturen, produzieren dann Methan. Wenn man das mit einrechnet, ist 1 Kilogramm Fisch aus der Aquakultur klimaschädlicher als 1 Kilogramm Rindfleisch. Also natürlich Bio, ne? Aber ja, und jetzt musst du sehr tapfer sein, Florian.
Ja, ja.
Bier, ja, haben sie auch geguckt. 1 Liter Bier aus Pfandflaschen macht 750 Gramm CO2 pro Flasche. Wird die Pfandflasche ohne Mülltrennung entsorgt, erhöht sich die CO2-Bilanz auf 2,5 Kilogramm. Also Bierflasche wegschmeißen, 2,5 Kilogramm CO2.
Ja, das tut
jetzt kommt's. Also pro Liter im Übrigen. Ja. Und jetzt kommt's. Aus wiederbefüllbaren Fässern macht der Liter Bier nur 20 Gramm Kohlendioxid. Das heißt, kauft mehr Fassbier.
Wenn ich die Gelegenheit habe, mache ich das immer.
Aber so schön so ein Fass, so ein Zehnerfässchen zu Hause hin, so Bittermännchen, wie wir Kölner sagen. Oh, dann kannst du, trinkst du dir so, das hält auch einen Tag. Dann kannst du immer so schön einen schlucken zwischendurch. Ja, krass. Ja. Diese Soja, also dieser Vergleich Soja-Fleisch, dass das so heftig ist, hätte ich nicht gedacht.
Ja, das Problem ist, erzähl das mal irgendwo in der Öffentlichkeit, dann kommst du wieder hier, das ist alles wieder die vegane Missionierung, Propaganda und das Soja ist ja wieder, wird der Regenwald abgeholzt und das ist alles viel, viel schlechter. Und das ist
halt eben nicht.
Ja, natürlich, aber
steht auch in dieser Arbeit, das habe ich jetzt nicht rausklamüsert, in der Arbeit steht halt auch, dass insbesondere, also das Schlimmste, was es überhaupt nur gibt, ist das Rindfleisch, das ja. da gewonnen wird, wo vorher der Regenwald abgeholzt worden ja. ist. Und du musst für Soja nicht einen Regenwald abholzen, in den USA stand kein Regenwald und da wird ohne Ende Soja angebaut.
Ja, also das ist ja auch, die ganzen europäischen Produkte kommen ja auch so ja. wie kein Soja. Aber das ist halt immer genau das, wenn du halt erzählst, dass halt im Prinzip fürs Klima und so weiter wesentlich besser wäre, wenn man jetzt eben vegetarisch, vegan isst und ja. kein Fleisch, dann kommen immer, ja, aber das Soja. Also das ist quasi hier immer so die Ausrede, dass die bösen Veganer eigentlich auch noch viel schlimmer dran sind, weil die ja halt hier die bösen, die Regenwälder alle abholt für Soja und man deswegen in Ruhe sein Fleisch essen kann. Also das
stimmt
ist so der,
halt nicht.
Ja, aber trotzdem wird's immer erzählt. Ja. Also das ist. Aber schon es ist krass. Gut zu wissen.
Da dran passt noch ein Umweltding, ja. das ich gefunden habe. Und zwar haben norwegische Wissenschaftler Daten zusammengetragen zu Emissionen, Bevölkerungsverteilung, Einkommen und Konsum, um den CO2-Fußabdruck weltweit sich anzugucken und haben das dann so runterskaliert bis auf die Ebene von Städten, also von Ballungsräumen. Mhm. Ganz oben auf der Liste, größte CO2-Fußabdrücke weltweit, Seoul, Guangzhou oder wie man es ausspricht in China und New York sind die ersten drei, auf den ersten drei Plätzen. Dabei noch Hongkong, Los Angeles, Seoul. Shanghai.
Seoul.
Seoul. Hongkong, Los Angeles, Shanghai, Chicago, Tokio, Singapur und Riyadh führen an. Auf Einwohnerzahl rund umgerechnet, also CO2-Fußabdruck pro Einwohner, sind fast nur Chinesen, also fast ausschließlich China, die Golfstaaten, USA in den Top 100. In Europa London auf Platz 16, Paris auf Platz 23, Madrid auf Platz 48. Pro-Kopf-Werte umgerechnet sind sie aber noch nicht mal unter den Top 300. Also da ist Europa noch einigermaßen gut drauf.
Wo ist China?
Jena ist nicht dabei.
Sowas.
Es gibt eine durchsuchbare Datenbank. Schreibe ich in die Shownotes. Also da kannst du halt nach Germany immerhin filtern. Und dann spuckt es dir Städte und Flächen aus und es granuliert auch runter bis, fand ich ganz witzig, Fürth. Auf Platz 345 in der Liste ist Fürth. Hannover auf 453. Größten CO2-Fußabdruck in Deutschland hat Köln vor Berlin, vor Hamburg, vor München, vor Frankfurt.
Köln. Vor Berlin. Haben die da einen Hafen oder sonst irgendwas?
Ich weiß es nicht. Also die haben halt viel Industrie rund um Köln. Kann sein, dass das damit eingerechnet wird. Also es ist ja chemische Industrie in Leverkusen, nördlich von Köln.
Das ist ja der Karneval schuld.
Also genau, das ist der Karneval, weil die ja alle so viel Bratwurst fressen und furzen den ganzen Tag. Genau. Ja, aber kann man schön durchsuchen und sich mal so angucken, was wo rausfällt. Leipzig habe ich in der Liste auch gefunden, habe ich jetzt aber nicht mit rausgeschrieben. Also es granuliert schon einigermaßen gut, ich sag mal so bis auf diese 500.000 Einwohnerstädte runter.
Interessant.
Ja, so viel zum schlechten Wetter.
Ja, ich habe noch was, eine Geschichte habe ich noch, und zwar über den Weltraum. Gehen wir zurück zum Weltraum, da sind die Dinge, finde ich, so deprimierend wie hier auf der Erde, mit irgendwie Umweltverschmutzung und Klimawandel und alles. Und zwar zum Merkur. Der Merkur ist ein Planet, wie alle wissen hoffentlich.
Ist der innere Planet, ne?
Der innerste Planet. Und eigentlich der Planet, über den wir am wenigsten wissen. Ja, also da war so gut wie noch nie, war da irgendwie, also es gab in den 70ern, glaube ich, genau, die erste Merkursonde, also die erste dieses Raumsonde, die zum Merkur geflogen ist, war Mariner 10, 1973. Dann war nix.
Lange warum nix. Eigentlich? Warum interessiert
bis,
uns
das? Ich gleich, also, bis 2004. Ja, 2004 kam Messenger, da auch der NASA. Mhm. Und dann war nix. Nick Messenger ist auch vor 2 Jahren, glaube ich, hat auch auf dem Merkur gefallen, also da war die Mission zu Ende. Und jetzt war wieder lange, lange, lange nichts. Bis jetzt dann im Oktober, wenn alles nach Plan läuft, im Oktober wird eine neue Raumsonde von ESA und japanischen Raumfahrtbehörden, ESA und Japan, starten Baby Columbo. Mhm. Das dritte Mal wird eine Raumsonde zum Merkur fliegen. Und es ist deswegen so schwer, dorthin zu fliegen, weil der Merkur so nah an der Sonne dran ist. Mhm. Das heißt, also die Distanz ist jetzt nicht dramatisch weit. Ja? Also jetzt irgendwie, wenn du vergleichst irgendwie Mars, Jupiter und so weiter, also da ist der Merkur, der hat eine große Halbachse von 0,5 und die Erde hat eine, das ist irgendwie eine halbe astronomische Einheit quasi zwischen den Umlaufbahnen. Zum Mars ist es auch eine halbe astronomische Einheit. Ja? Also das ist irgendwie nicht so das Problem. Das Problem ist, die Merkur ist im Wesentlichen näher an der Sonne dran. Das heißt, du hast dort eine wesentlich stärkere Anziehungskraft, was bedeutet, du musst dann halt irgendwie, wenn du dorthin fliegst, dann brauchst du viel, viel mehr Treibstoff, weil du halt bremsen musst. Du musst wahnsinnig bremsen, weil du halt irgendwie sobald je näher an die Sonne kommst, desto stärker wirst du beschleunigst. Mhm. Und damit du halt dann eine Umlaufbahn kriegst um Merkur, musst du bremsen. Ja, und das kostet viel Treibstoff. Deswegen braucht es auch ewig lang, dass du mal irgendwas hier zum Merkur hinfliegst. Also wenn Baby Columbo im Oktober startet, dann wird Baby Columbo zuerst mal 2 Jahre später bei der Erde einen Swing beimachen, dann bei der Venus einen Swing beimachen, noch ein Venus-Swing-Bei-Manöver, ein Merkur-Swing-Bei-Manöver, noch ein Merkur-Swing-Bei, noch ein Merkur, 5 Swing-Bei-Manöver, bis dann der Baby Columbo 2025 in eine Umlaufbahn bis er dann so langsam ist, dass er in eine Umlaufbahn um Merkur einschmecken kann. Ja. Ja, also 7 Jahre braucht das Ding.
Kann man natürlich einfach genug Treibstoff und
klar, kostet Geld. Dann brauchst du eine Rakete, die groß genug ist, eine Raumsonde, die groß genug ist. Dann kannst du Treibstoff reinpacken, kein Problem. Kostet nur Geld.
Ja, okay, stimmt. Das ist ja immer nur eine Frage. Ja.
Und vor allem Baby Columbo ist auch schon, ich habe schon fast gar nicht mehr gerechnet, dass das Ding hochgeht. Ja, der hätte eigentlich schon 2013 starten sollen. Ja, ist dann irgendwie ständig verschoben worden und jetzt ist es anscheinend wirklich fix. Und das Ding ist auch, also das die Sonne, du hast dann ja auch wirklich, ist ja auch ziemlich warm dort.
Ich wollte gerade sagen, wie lange kann das Ding denn da überhaupt überleben?
Ja, also es kommt davon, also es ist halt wirklich, dass halt 350 Grad muss es Außentemperaturen aushalten können. Ja. Also das landet nicht auf dem Merkur, sondern es orbitet erstmal rundherum und es muss außen 350 Grad haben. Innen, der Merkur strahlt, die 350 Grad kommen von der Sonne. Ja. Der Merkur strahlt auch nochmal, reflektiert quasi Infrarotstrahlung, da ist es bis zu 400 Grad, 450 Grad heiß. Ja. Das heißt, also die muss wirklich, und innen drin natürlich in der Sonne, da sollte halt noch Möglichkeit, quasi Raum Temperatur haben. Also es muss schon eine ordentliche Kühltemperatur sein.
Krass.
Damit das Ganze funktioniert. Und Missionsende, also wenn die dann 2025 angekommen sind, so 2 Jahre ist mal geplant, dass er da Missionen durchführt. Kann dann verlängert werden, je nachdem, aber 2 Jahre ist auf jeden Fall mal geplant. Ja? Und das dann, wenn die halt dann da ist, dann wird sich dieses Satellit quasi aufspalten. Es gibt einmal den Mercury Planetary Orbiter, der wird halt die Oberfläche mal vernünftig kartografieren. Also man hat jetzt mittlerweile seit Messenger schon eine bessere Karten vom Merkur. Davor hat man noch nicht mal die komplette Oberfläche gesehen gehabt vom Merkur. Ja? Messenger hat jetzt fast die komplette Oberfläche untersucht. Baby Columbo wird es halt eben nochmal genauer machen. Und Japan, der japanische Teil, geht dann auch ab. Der wird das Magnetfeld untersuchen von Merkur. Genau, um das halt auch mal, wenn man es auch nicht so genau kennt, weil es nicht interessant ist, weil halt der Merkur hängt schon fast in der Sonne drin, ja, also der ist schon, kann man sagen, der wenn man will, kann man sagen, dass er sich in der Atmosphäre der Sonne bewegt.
Okay.
Und das ist natürlich, hat natürlich
interessante Implikationen für sein Magnetfeld, ja.
Unter anderem, ja, weil du halt wirklich, die Sonne schmeißt halt ständig Klump auf den Merkur drauf, ja, mit der Sonnenstrahlung, Sonnenwind, diese ganzen geladenen Teilchen und so weiter. Und so die Frage, was macht das mit der Oberfläche des Planeten, ja? Also wie schaut es da aus? Also wie verändert diese ganze, diese Strahlung die Oberfläche? Wie verändert es das Magnetfeld, wenn du das hast? Vor allem Merkur ist ja auch so ein Ding, da weiß man auch, der hat auch einen ganz extrem verrückten Aufbau, der Merkur, ja. Merkur besteht im Wesentlichen aus einem gigantischen Eisenkern. Mhm. Der Merkur hat einen Durchmesser von, lass mich überlegen, fast 5000 müssen es sein, also 4900 oder sowas. Ja, also ein bisschen größer als der Mond, aber deutlich kleiner als die Erde.
Ja.
Trotzdem steckt im Merkur ein Kern mit ungefähr bisschen 4000 Kilometer Kerndurchmesser. Ja, also 70% der Masse ist macht dieser Eisenkern aus.
Krass. Da kann, also man, doch bestimmt, das kann man doch bestimmt irgendwie ernten. Da kann man doch Profit draus schlagen, Geld verdienen mit Wissenschaft.
Kann man, kostet halt Geld. Kannst es gar nicht. Jede Menge Science-Fiction-Literatur.
Das heißt, wir müssen einen Fonds auflegen, um Geld zu sammeln, um den Merkur zu ernten.
Das Problem ist halt, dass du halt irgendwie, dass du halt gerne mal rausfinden würdest, warum hat das. Ich meine, bei unserer Erde, die ist halt vernünftig aufgebaut. Also du hast irgendwie eine Kruste, du hast den dicken Mantel, und unter dem dicken Erdmantel ist halt ein vergleichsweise kleiner Metallkern. Also klein. Ist auch so groß wie der Mond, der Metallkern. Aber halt außenrum ist halt noch jede Menge anderes Zeugs. Und beim Merkur hast du halt ein bisschen einen fetten Metallkern, dann einen dünnen Mantel, eine dünne Kruste, und das war's. Ja, also, wieso, so, das kann eigentlich nicht sein, dass so ein Planet so entsteht. Ja, das muss irgendwas passiert sein. Also, man geht zum Beispiel davon aus, dass entweder die Sonne hat, der muss irgendwie Mantel oder Kruste, irgendwas muss der verloren haben. Also, entweder die Sonne, entweder das war hier der Einfluss der Sonne, die da irgendwas weggesandt, strahlt hat oder sonst irgendwas, oder bei der Entstehung dafür gesorgt hat, dass nicht überhaupt, oder was auch eine populäre These ist, dass es eine Kollision gab. Ja, also, dass wirklich irgendwie Merkur quasi kollidiert ist, so wie die Erde damals mit dem Ding, wo der Mond entstanden ist, und dass halt dann im Wesentlichen der Kern übrig geblieben ist und dann auf den Kern bisschen so Kollisionstrümmer draufgeringert sind, die halt dann den Rest gebildet haben. Aber das weiß man alles nicht, ja. Und deswegen ist eines der vielen, vielen Dinge, die wir nicht wissen, über Merkur, die
wir gerne rausfinden wollen. Um sowas rauszufinden, müssen wir wahrscheinlich auch drauf landen, oder?
Ja, aber damit du mal landen kannst, musst du erstmal hier das Ding mal vernünftig kartografieren und dir angucken.
Diese so Mission, und dann wird die dann hinterher abgeworfen, also wird die abstürzen lassen?
Ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Also es abstürzen vermutlich, also hat man auch beim Messenger gemacht, aber ich weiß nicht, ob der dann was misst beim Absturz. Okay. Ja, also Messenger ist halt einfach wieder fertig und dann ist er bumm drauf. Aber
Schalt ab, klatsch.
Also man hat schon ein paar Daten gemessen also sowas nicht. Aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es dann zu Ende ausgeht, was man dann macht. Aber ich meine, früher oder später wird man landen wollen, auch um vor allem, es gibt immer noch, interessanterweise, gibt es ja auf Merkur, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass du auf Merkur Wasser finden kannst, ja, obwohl du da zu nah an der Sonne dran klebt, dass du da wirklich Höchsttemperaturen von 500 Grad hast, ja, also 430, glaube ich, ist der höchste Wert, 170 oder sowas ist der Durchschnittswert auf dem Merkur von den Temperaturen, aber es gibt halt irgendwie auch dadurch, dass er halt keine Atmosphäre hat, wird halt auch wahnsinnig kalt, wirklich bis zu minus 170 Grad, und es kann halt sein, es gibt halt auch in den größeren Kratern, gibt es halt auch, es ist halt ständig dunkel, ständig kühl, und da kann, man hat auch schon Spuren gefunden, dass du da tatsächlich irgendwie Eis hast in den Kratern, auf dem Wassereis. Merkur, wo es halt irgendwie Durchschnittstemperatur 180 Grad hat, ja. Also da gibt es jede Menge, was man da gerne erforschen will und was man halt irgendwie schwer macht, weil halt einerseits Merkur halt in den Augen der Öffentlichkeit so unsexy
ist. Klingt irgendwie so ein bisschen so wie Picknick am Wegesrand, ne? Ja, es hat 180 Grad, aber da ist Eis.
Das Problem ist halt, Merkur ist halt in den Augen der Öffentlichkeit so unsexy, also mehr Mars, dann haben wir ein Leben am Mars und irgendwie Elon Musk fliegt zum Mars.
Da haben sie auch gerade wieder was gefunden, ne? Komplexe bla.
Aber es ist halt, im Prinzip ist halt, Merkur ist halt genauso, ist der einzige andere Planet mit einer Oberfläche, wo wir uns theoretisch hinstellen können. Ja, also zur Venus wird es halt schwierig mit dieser extrem fetten Atmosphäre, die Venus hat, und die anderen Jupiter, Saturn sowieso nicht. Wenn wir jetzt die Monde weglassen, ist Merkur der einzige andere Planet, wo wir theoretisch hinfliegen können und mal ein bisschen rumlaufen. Ja, also auch nicht so einfach wie auf dem Mars, aber Merkur ist extrem interessant, aber wenn du dir sie anguckst, ich habe das irgendwie in einen Artikel im Standard gelesen, in dem Forum, alle nur rumgemeckert, ja, hier die ESA, macht so langweiligen Scheiß, während wieder coole Elon Musk fliegt zum Mars und es wird cooler, und die geben wieder so einen Scheiß für die Merkur-Forschung. Also Merkur hat irgendwie so eine schlechte Presse. Und
Es gab halt nie irgendwelche Ray Bradbury-Verfilmungen, die Merkur-Chroniken oder sowas.
Ne? Nicht, es gibt schon ein paar interessante. Manche Science-Fiction-Bücher spielt Merkur schon eine Rolle. Ich glaube von Baxter in diesem Alpha Centauri, wie heißt der? Ich muss auch gucken, das ist wirklich ein gutes Buch, das ich Leuten empfehlen will. Wie heißt denn das? Proxima von Stephen Baxter, glaube ich, heißt das Ding. Das hat noch eine Fortsetzung. Das kann ich nur empfehlen. Da spielt Merkur eine große Rolle. Genau, Proxima heißt der Roman von Stephen Baxter, und die Fortsetzung weiß ich gerade nicht, aber die findet ihr dann sicherlich selber raus, wenn ihr das Buch gefunden habt, und das kann ich nur empfehlen. Irgendwas wird passieren.
Ultima vermutlich, ne?
Ultima, ich hoffe gerade, wenn es das andere, könnt auch Proxima und Ultima lesen, das ist Ist auch beides gut. Es ist eigentlich alles gut von Stephen Baxter bis auf die Fortsetzung von Krieg der Welten, die scheiße. Aber der Rest von Stephen Baxter ist immer gut. Aber es gibt schon Science-Fiction-Literatur, die halt
Proxima,
auch Merkur vorkommt, aber halt.
Achso, die fliegen zu Proxima Centauri.
Dann ist es doch was. Ja, aber ich glaube, sie können. Ist auf jeden Fall irgendwie. Merkur spielt eine Rolle da drin. Mhm. Und
als die Menschen auf dem Planeten Per Ardua Alien-Artefakte entdecken, die es ihnen ermöglichen, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen. Das wäre jetzt Ultima. Ist das die Fortsetzung, die du meintest?
Ja, das müsste die Fortsetzung sein.
Oh,
ja.
Arche gibt es auch noch von ihm. Die letzte Arche. Mein Gott, der hat ja ganz viel geschrieben. Ich höre jetzt auf hier.
Ja, Baxter hat Unmengen Zeugs geschrieben und auch sehr, sehr gute. Das ist der Großen. So die ganzen er hat Bücher geschrieben. Das sind wirklich coole Bücher. Also okay. Über die, wo es wirklich bis ins fernste Universum geht. Also Ende geht, wo dann irgendwie die Fotino-Vögel, die aus dunkler Materie bestehen, gegen irgendwelche anderen Superwesen, der Xili-Zyklus und so weiter. Kann man alles lesen von Baxter. Also das ist ein sehr, sehr guter Science-Fiction-Autor. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt schon Science-Fiction-Literatur, wo der Merkur eine Rolle spielt. Mhm. Aber natürlich, man hat halt den Nachteil, dass halt der Mars war halt schon, wie gesagt, seit dem 19. Jahrhundert im Wesentlichen. Ja, war halt der immer so der populäre Planet, wo halt die Marsmenschen drauf wohnen. Genau. Der Merkur hat halt immer so.
Das meinte ich mit Ray Bradbury. Das
ist ja. Aber auch der Merkur ist interessant und es ist schön, dass dieses Ding endlich mal wieder besucht wird von der Raumsonde. Und wir werden mit Baby Columbo, wenn sie dann tatsächlich startet im Oktober, noch viel Freude haben.
Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, warum kleine Tiere lauter sind als Menschen. Die wollten, ja, sind sie. Wenn man so Messungen macht, also manche Vögel sind halt wesentlich lauter als Menschen.
So, ja. Sagen sie, Bakterien sind ziemlich ruhig normalerweise.
Das stimmt, aber Bakterien sind ja auch keine Tiere, sind ja Bakterien.
Ja.
Oder sind Bakterien Tiere? Nee.
Ja, Bärtierchen. So.
Bärtierchen, so. Eigentlich wollten die wissen, ob Menschen sich das antrainieren können, also ob Menschen sich antrainieren können, lauter zu werden. Nee, können sie nicht, heißt die Antwort. Und das hat anatomische.
Warum, um Himmels Willen, wollen wir lauter als Vögel sein?
Um mal gegen die anzustinken. Dieses miese Geschmeiß,
das im Garten immer rumkrakeelt. Stehen wir um 3 Uhr morgens auf, wenn die Vögel doch schlafen und schreien sie an.
Ja, haben halt geguckt, so wie viel Luft produziert die Lunge. Das meiste dieser Luft geht verloren im Körper, weil es von dem Gewebe absorbiert wird, an dem es vorbeiströmt. Der Rest, der da übrig bleibt, also was nicht absorbiert wird, was rausgeht, kann der Mensch zu 1% in Lautstärke umsetzen, manche Tiere zu 100%. Ja, und dafür verantwortlich sind mehrere Faktoren, nämlich zum einen, dass die Tiere ihren gesamten Körper als Resonanzwand einsetzen können. Vor allen Dingen, je kleiner die Tiere sind.
Bitte? Vögel haben auch irgendwie hohle Knochen, oder?
Stimmt, kann sein, dass es sogar das noch mitspielt, ja. Je kleiner die Viecher sind, desto eher machen sie das, dass sie sich komplett aufplustern sozusagen. Und sich im Grunde dann physikalisch verhalten wie eine Lautsprecherbox. ganz geil. Und natürlich die Tonhöhe und die Öffnung des Mundes oder Schnabels sind auch dafür verantwortlich. Dann haben sie mal ausgerechnet, in was für einer Frequenz der Mensch brüllen müsste, um die optimale Lautstärke zu erzeugen. Und das wären 6800 Hertz, was ein bisschen hoch ist, weil normal machen wir so um die 300 Hertz.
Okay.
Ja, das funktioniert also nicht. Also versuchen wir gar nicht erst gegen die Vögel anzustinken, sondern deswegen schlafen.
Ja, deswegen brauchen wir Vuvuzelas.
Genau, Uwe Seeler brauchen wir dafür. Uwe Seeler schreit im Garten. Was ist denn hier immer los? Schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, dass am Wochenende auszuschlafen den Schlafmangel unter der Woche, den du möglicherweise hast, ausgleicht.
Das habe ich gelesen, ja.
Ja, sie haben 44.000 Leute in Schweden über einen längeren Zeitraum, also über 13 Jahre, beobachtet.
Die Schweden haben aber keinen Stress.
Haben geguckt, wer stirbt denn eigentlich? Und dann haben sie die Schlafgewohnheiten sich angeguckt, haben Gewicht, Tabak, Alkohol, körperliche Aktivität rausgerechnet, sodass sie tatsächlich mehr oder weniger den reinen Schlaf beobachten konnten, haben einen Referenzwert angenommen von 7 Stunden und haben festgestellt, wer unter 65 immer nur 5 Stunden oder weniger geschlafen hat, hatte ein erhöhtes Sterberisiko. Aber nur dann, wenn sie am Wochenende nicht lange geschlafen haben. Also wenn du am Wochenende ausgeschlafen hast, dann ist das Sterberisiko normal geblieben. Wer unter 65 war und mehr als 9 Stunden geschlafen hat, hatte auch ein höheres Sterberisiko. Das heißt, unter 6 und über 9 Stunden zu schlafen ist ungesund.
Ich habe gerade eine große Erkenntnis gehabt.
Ja?
Die Schweden wollen die Welt erobern.
Weil
nämlich, das war Schweden. Die Schweden haben festgestellt, wenn du am Wochenende ausschläfst, hast du keine Probleme. Wer nicht ausschlafen kann am Wochenende, der stirbt früher.
Ja.
Jetzt sind die Schweden nette Leute, die kommen nicht mit ihrer Armee und bringen uns alle um. Die haben sich was anderes gesagt. Was machen wir alle, anstatt am Wochenende auszuschlafen? Wir denken, komm, wir gehen zu Ikea einkaufen, haben Stress. Ja, und dann hocken wir bis spät abends rum und bauen den Scheiß zusammen und können nicht schlafen. Also die Schweden haben Ikea erfunden, auf der Welt verteilt, damit der Rest der Welt nicht am Wochenende ausschlafen kann und damit sie dann irgendwann die einzigen sind, die frisch und ausgeschlafen und gesund sind und der Rest der Welt ist weg. Das ist der Plan.
Wacht auf, Schiepel! Wacht auf!
Genau.
Mein Gott. Beim Wachbleiben hilft Kaffee. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Kaffee konstruktiv macht.
Konstruktiv.
Nein, Kaffee macht konstruktiv. Also in sozialen Situationen. Haben sich Probanden geholt, haben denen natürlich gesagt, hier, es geht darum, den Geschmack von Kaffee zu bewerten. So, finde ich immer schön, so, also so offensichtliche Sachen zu verblinden irgendwie. nein, hier geht's um was ganz anderes. Haben Gruppen gebildet, dann musste diskutiert werden und, die eine Hälfte der Diskutanten hat Kaffee gekriegt, die andere Hälfte nicht. Ich mach's kurz, weil es meine letzte Meldung. Jedenfalls stellt sich raus, diejenigen, die Kaffee getrunken hatten, haben sich selbst und den anderen Mitgliedern ihrer Kaffee getrunken habenden Gruppe eine höhere Aufmerksamkeit zugeschrieben. Und das ist nicht nur das subjektive Empfinden gewesen der Probanden, sondern die Forscher haben Verhaltensanalysen gefahren und haben gesehen, tatsächlich, die Kaffeetrinker sprechen mehr, bleiben aber auch stärker beim Thema. Das heißt, die sind insgesamt aufmerksamer. Und die Aufmerksamkeit scheint da auch der Schlüssel zu sein, wobei die Forscher gesagt haben, das kann man auch anders machen, zum Beispiel Gymnastik, aber halt auch mit Kaffee. Also Kaffee macht aufmerksamer in solchen Situationen, in Gesprächssituationen. Und das fand ich ganz interessant, die Kaffeegruppenmitglieder waren hinterher, auch wenn sie sich vorher gefetzt haben, eher bereit, sich mit ihren Mitdiskutanten wieder hinzusetzen und mit denen weiter zu diskutieren, selbst wenn es gegensätzliche Meinungen waren. Ja, Kaffee macht konstruktiv.
Na, siehst mal an.
Siehst mal an. Und damit
gehen wir alle Kaffee trinken jetzt.
Dann gehen wir jetzt alle einen Kaffee trinken oder Fassbier.
Und danach zu Ikea.
Genau. Und dann zeigen wir es den Schweden. Genau. Ja, dann hören wir uns in der nächsten Sendung wieder. Mein lieber Florian, vielen Dank.
Ebenfalls vielen Dank.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.